Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
Moin.
Guten Tag. Ich hoffe, dass ihr mich noch erkennt. Lars Klingbeil, mein Name. SPD-Parteivorsitzender. Und ich habe in früheren Jahren mal ein gemeinsames Format mit Kevin Kühnert gehabt. Die K-Frage. Nachdem wir jetzt Drohungen gekriegt haben in den letzten Tagen, dass wir mal wieder online gehen sollten, machen wir das mal. Und ich warte jetzt auf den Herrn Kühnert.
Wo ist er? Jetzt aber. Ich habe mich hier gerade schon vorgestellt. Und wo bist du?
Ich bin im Bundestag, so wie du auch. Aber
ich war neulich bei Jakob Blankenburg in diesem Büro. Wie heißt das da? Erweiterungsbau oder Container? Modulbau, genau. Das war das Wort, was ich nicht kannte. Und ich irrte wirklich fast eine Viertelstunde rum und habe irgendwie gedacht, das wären so Container oder sowas, aber das ist eigentlich ganz schick.
Aber du bist. Das ist auch ganz schick.
Du bist da nicht.
Das ist halt eine Villa Kunterbund.
Bist du auch im Modulbau?
Nee. Nee, ich bin in der Wilhelm 68, hier diagonal von dir auf der anderen Straßenseite, da, wo der Tunnel, LSD-Tunnel unten durchgeht. Mit den crazy Lampen.
Kevin, schön, dich mal zu sehen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich dich sonst nicht sehen würde.
Ja.
Ehrlicherweise, wenn wir gleich durch sind, haben wir auch eine gemeinsame Sitzung und sitzen wieder 2 Stunden nebeneinander. Aber wir wollten mal wieder die K-Frage machen. Das und wir haben es endlich geschafft. Zur Wahrheit gehört, dass in den letzten Wochen irgendwie wir schon diverse Termine fest hatten und dann einer von uns das immer versemmelt hat. Ich glaube sogar, dass ich ein bisschen häufiger diesmal im Versemmeln war. Irgendwas ist dazwischen gekommen, irgendwer ist krank geworden. Irgendwer hat eine Talkshow dazwischen gekriegt, musste zu Luis Klamroth, der auch gerade zuguckt, liebe Grüße, oder sonst irgendwas. Aber jetzt hat es funktioniert.
Absolut. Ich habe im Vorfeld überlegt, wann wir das letzte Mal hier gesprochen haben. Und das war kurz vor Weihnachten tatsächlich. Ja, es ist wirklich schon so lang her. Jetzt ist kurz vor Ostern. Also ihr merkt, wir reden immer kurz vor Feiertagen miteinander. Ihr könnt ja schon mal im Kalender gucken, wann die nächsten Feiertage anstehen. Spoiler, Himmelfahrt.
Ja, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, nicht damit zu enden, dass ich sage, wir müssen es jetzt wieder häufiger machen, weil ich irgendwie auch nicht so wirklich dran glaube. Aber es, keine Ahnung. Es ist ja nicht so, dass wir uns gestritten hätten oder sowas oder irgendwie nicht mehr Bock haben, sondern es ist einfach wahnsinnig viel los.
So ist das. Ja, Lars, wie viel Schlaf hast du nachgeholt seit Anfang der Woche, seit ihr nach dem Konklave des Koalitionsausschusses auseinandergegangen seid? Und stimmt es, ich habe es nicht gesehen, stimmt es, dass Marietta Slomka dich im Interview verabschiedet hat mit den Worten, jetzt könntest du dir mal eine Mütze Schlaf holen?
Weiß ich gar nicht. Also, hab nicht so zu. Aber es kann sein. Also, wahrscheinlich hat sie gesagt, schlafen sie gut ab. Aber ich habe danach,
Hast du nicht mehr gehört.
Auch RTL und Tagesthemen gemacht. Haben wir uns auch kurz gesehen, als ich rübergegangen bin, ne, zur ARD. Ich weiß nicht. Ich bin ja, also man hört es, glaube ich, ein bisschen am Kränkeln auch. Also ich habe irgendwie ja jetzt so gerade ein Talent da drin, mir irgendwie Erkältungen einzusammeln. Und bin dann irgendwie schon krank in diesen Koalitionsausschuss rein. Und sag mal, das hat jetzt alles nicht dazu beigetragen, dass ich, also es ist jetzt kein Wellness-Programm und es ist nicht so, dass man da gesünder wird. Ich habe jetzt danach irgendwie ganz gut geschlafen. 2 Nächte auch ein bisschen, also mehr ist jetzt ist Quatsch, ja, weil irgendwie Dienstagabend dann irgendwie diese ganze Interviewstrecke gemacht. Das letzte war der Tagesthema. Ich glaube, ich war so um 23 Uhr zu Hause und dann haben wir uns ja morgens schon wieder gesehen, weil wir dann irgendwie, dann haben wir dieses, haben wir, glaube ich, schon mal erklärt, Kabinettsfrühstück, wo dann die SPD-Seite sich um 7.45 Uhr an einem Mittwochmorgen im Kanzleramt trifft. Und so, also ich meine, das ist ja auch nicht wirklich ausschlafen, wenn du um 7.45 Uhr wieder im Kanzleramt bist, weil der dritte Morgen hintereinander dann im Kanzleramt. Und heute Morgen ging es jetzt bei mir erst um 8 Uhr los.
Ja,
das war wobei mein erster Termin war heute Morgen um 8 Uhr.
So, aber jetzt
in der Kontrollkommission. Die Kontrollkommission als Information für alle nicht Willy Brandt-Haus-Leute ist die wichtigste Gremium der SPD eigentlich. Also höher als Präsidium, Parteivorstand und alles andere, weil die passen nämlich genau auf, was wir da alles so machen. Und da gibt es immer sehr viel gute Ratschläge, was man noch besser machen kann.
Da geht man auch nicht zu einer Besprechung, sondern da geht man zum Verhör, würde ich sagen. Also das ist schon sehr, sehr besonders, wenn man da aufschlagen muss. So, aber Lars, also ich war gestern Abend bei Lanz und deswegen bin ich jetzt in dem Modus, in dem man sich so seitlich vorbeugt, tief in die Augen guckt und sagt, Herr Klingbeil, jetzt mal ehrlich, wie fühlt man sich nach 3 Stunden im Koalitionsausschuss?
Stunden?
Was ist man da eigentlich die ganze Zeit?
Ja.
Drei Tage, ja, genau. Wie fühlt man sich? Was isst man die ganze Zeit? Womit hält man sich nachts wach?
Sagen Sie doch mal. Eigentlich sitzt man sehr viel. Zwischendurch geht man aber mal raus. ist ja alles jetzt auch rekonstruiert. Deswegen kann ich schon ein bisschen erzählen, dass es zwischendurch immer wieder Phasen gab, wo einzelne Parteien sich zurückgezogen haben und miteinander unter sich geredet haben. Was übrigens nie, und das will ich jetzt schon nochmal ernsthaft sagen, es gab nie so diesen, wie das jetzt manchmal beschrieben wurde in Artikeln, so eine Partei verlässt wutentbrannt den Raum und knallt am besten noch so eine Tür und sagt, ich will euch nie wiedersehen. Das hat es nicht gegeben. Es war alles immer konstruktiv und dafür sind das auch alles viel zu anständige Menschen. Aber natürlich gibt es irgendwie Punkte, wo du untereinander immer reden musst. Ja, also, ich meine, das ist ein Suchen nach Kompromissen und das ist ein Austragen auch von politischem Streit. Und politischer Streit jetzt gar nicht in einer Art und Weise, wie ich das als schlimmen Begriff empfinde, sondern da geht es darum, dass drei Parteien mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf politische Entscheidungen, die getroffen werden müssen, drauf gucken und sagen, das hielten wir für richtig. Und oh Wunder, nicht alle drei Parteien haben immer die gleiche Meinung, weil sonst wären sie ja eine Partei. Und da musst du dich halt miteinander besprechen. Das Essen im Kanzleramt ist, ich habe immer das Gefühl, das ist ja an Olaf Scholz als an mir ausgerichtet, was es zu essen gibt. Und das ist dann schon ein Unterschied. Also ich hatte schon sehr viel Hunger zwischendurch. Und wir haben dann auch irgendwie gesagt, die netten Menschen, die da die Küche machen sollen, dann irgendwann nochmal gehen. Also die haben dann abends noch so ein paar Süßigkeiten dahingestellt und ein bisschen Obst. Und dann kam auf einmal morgens um 6 wieder eine freundliche Dame rein und hat gefragt, ob wir frischen Kaffee wollen. Das war total nett. Aber es ist jetzt auch nicht, also ich habe damals immer mal gelesen, dass Merkel in diesen früheren Koalitionsausschüssen irgendwie nochmal so ein bisschen Frikadellen rumgebracht hat und so, das gab es jetzt bei Olaf nicht.
Und hat sich wieder irgendjemand Pizza bestellt nachts
auch
oder
nicht,
irgendwen zu McDonald's?
Und es gibt, also sage ich auch, es gibt auch keinen Alkohol. Also das ist dann auch so, also es ist wirklich konzentriertes Arbeiten und aber es ist ganz viel Warten. Und also Politik ist ja wirklich auch Kompromisse reden, miteinander sprechen, Dinge nochmal abwägen, so, dann gibt es da ein kleines Grüppchen, da ein kleines Grüppchen, ja, dann reden die Parteivorsitzenden mal, die Fraktionsvorsitzenden, dann redet Olaf mit Habeck und Lindner nochmal, so als die beiden wichtigsten Minister jeweils der anderen Parteifarben, aber insgesamt ist 30 Stunden halt echt viel, ne? Also es ist, sage ich jetzt auch mal, es ist nichts, wo ich jetzt irgendwie so stolz drauf bin oder sowas, ne? Also das kennst du ja auch noch aus der Politik, dass es so dieses Martialische gibt, so, boah, wir haben jetzt da hier 3 Tage lang verhandelt und wenig geschlafen und sind wenig geile Typen. Und mir ist eher peinlich und unangenehm, dass wir so lange reden müssen. Ich kann es erklären, ich kann es auch verteidigen. Ich finde jetzt auch sozusagen, es hat sich im Ergebnis gelohnt. Aber es ist nichts, wo ich jetzt stolz drauf bin, dass ich sage, ich habe da jetzt irgendwie 3 Tage im Kanzleramt gesessen und so lange verhandelt. Und mir wäre am liebsten, so ein Koalitionsausschuss würde morgens um 10 anfangen und dann gehst du halt um 19 Uhr nach Hause und machst den nächsten Tag weiter. Aber dieses Nachtdurchmachen, da wirst du irgendwann ja auch matschig im Kopf und das bringt ja alles nichts. Also ich glaube nicht, dass Beschlüsse guter werden, besser werden, wenn man möglichst lange wach ist.
Ja. Güter war ein freudscher Versprecher, da warst du jetzt schon bei den Verkehrsinfrastrukturen.
Aber dann sag du doch mal, ich meine, die Rolle kenne ich ja auch noch, ja. Wenn man nicht dabei ist und dann sozusagen trotzdem weiß, jederzeit könnte jetzt die SMS kommen, so ist es. Kevin, Neuwahlen oder Kevin, Ergebnis ist da, jetzt sofort bei Social Media was rauskloppen. Wie ist bei dir? Also erzähl das ab. Ich glaube, das ist auch ganz gut für die Leute mal zu hören. Wie macht man das als Generalsekretär?
Total. Also es ist ja so, Koalitionsausschuss tagt in der Regel monatlich. Manchmal auch nur alle 2 Monate, aber das ist schon halbwegs ein regelmäßiges Gremium. Und wir machen von der SPD-Seite aus ja immer eine Vorbesprechung. Da seid ihr dabei, die ihr im Koalitionsausschuss sitzt, du, Saskia, Olaf, Rolf als Fraktionsvorsitzender, aber eben auch noch andere, die das mit vorbereiten, Katja Mast, unsere parlamentarische Geschäftsführerin und ich eben auch als Generalsekretär. Und das Witzige war, das haben wir am Sonntag ja um 17 Uhr gemacht, sind wir da irgendwie ins Kanzleramt rein spaziert, um unsere Vorbesprechung zu machen. Und dann lauerten aber draußen schon alle Kamerateams, die sich auf den Showdown in der Nacht vorbereiteten. Und ich lief nun also da an dieses Kanzleramt ran und alle Kameras irgendwie schon auf mich gerichtet und irgendjemand hielt dann das Mikro hin und sagte, Herr Kühnert, was erwarten Sie? Da habe ich halt gesagt, guten Kaffee. Und abends war diese Szene zu sehen in einem Tagesthemenbeitrag und zwar so zusammengeschnitten, die haben uns allen beim Reingehen diese Frage gestellt und dann war halt der Schnitt erst Omid Nuripur, der sagte, gutes Essen, dann kam ich, der sagte, guten Kaffee und dann kamst du als Dritter, der gesagt hat, gute Gespräche oder irgend sowas. Und seit diesem Beitrag und diesem Zusammenschnitt dachten irgendwie ganz viele Leute, ich habe da auch die ganze Nacht gesessen, das heißt, ich habe lauter gratis Mitleid seit Beginn der Woche bekommen von Menschen, die mich bemitleidet haben, was ich da Schlimmes körperlich durchgestanden habe, habe ich aber gar nicht. Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, man ist dann so als Generalsekretär so ein bisschen das Backoffice auf der SPD-Seite für die Verhandlungen. Also ich bin eben mit unseren Leuten dann vor Ort im Austausch, versuche ein bisschen mitzukriegen, wann könnte es vorbei sein, wie entwickeln sich die Papiere weiter, können wir mit Informationen noch weiterhelfen. Und ehrlicherweise ab Montag früh war ich dann auch dafür zuständig, andauernd Sitzungen weiter zu verschieben, weil das Ziel ist natürlich, wenn du fertig bist mit dem Koalitionsausschuss, dann willst du deine eigenen Leute informieren. Das Parteipräsidium, den Parteivorstand, die hatten wir alle eingeladen, aber der Koalitionsausschuss war noch nicht vorbei. Und so haben wir dann alle paar Stunden immer wieder E-Mails verschickt und gesagt, Leute, ist immer noch nicht fertig, es tut uns leid, ihr müsst euch leider noch ein bisschen gedulden, wir melden uns, wenn es was zu verkünden gibt. Und naja, Dienstagabend war es dann endlich der Fall, nachdem ja zwischendurch auch noch ein paar andere Termine anstanden, kurze Dienstreise in die Niederlande und dann kam der kenianische Präsident, was halt in so einer Politik auch in Berlin
war. Hat Lanz dich gestern gefragt, was es zu essen gab oder war das jetzt eher die...
Nee, Lanz hat da jetzt nicht mehr nachgefragt. Da haben wir auch echt inhaltlich jetzt ausgewertet, war ich auch ganz froh drüber. Also Lanz hatte ja direkt am Dienstagabend, 2 Stunden nachdem ihr fertig wart, hatte er ja zugeschaltet Robert Habeck und Christian Dürr, den FDP-Fraktionsvorsitzenden. Und dann dachte ich, naja, wenn Dienstagabend FDP und Grüne zu Gast sind, dann fahre ich da mal lieber am Mittwochabend auch hin, damit die SPD auch bei Markus Lanz nochmal sagen kann, wie wir das finden. Und wir haben gestern Abend wahnsinnig viel über E-Mobilität in Deutschland, über Sinn und Unsinn von E-Fuels, über Heizanlagen ganz, ganz lange, über Gebäudeenergie und Baustoffforschung und so gesprochen. Ich konnte mein Glück ehrlich gesagt kaum fassen, dass ich mal zu meinem Fachthema irgendwie abends 20 Minuten bei Markus Lanz rumfachsimpeln kann. Also insofern vielen Dank für dieses sehr detaillierte Papier. Es hat ziemlich nerdy Themen.
Heute Abend bei Ilna mit Christian Lindner und auch mit Nuripur und Eva Quadbeck und ich glaube Theo Koll. Da geht es dann auch um die Koalition. Mal gucken.
Sehr gut. Ja, viel Presse diese Woche nochmal, bevor
es dann so langsam in
die Osterpause geht. Nö. Wahrscheinlich haben es alle mitgekriegt, aber für die 3 Leute, die unterm Stein leben, noch der Hinweis, King Charles ist zu Gast in Berlin und hat heute auch im Deutschen Bundestag gesprochen. Wie ich einer Tickermeldung entnommen habe, dass der erste royale Vertreter jemals, der im Bundestag gesprochen hat, hätte ich jetzt intuitiv gedacht, dass bestimmt irgendwann Königin Beatrice oder so hier schon mal gesprochen hat sie aber nicht. Ja, ich habe es mit Royalismus irgendwie nicht so und habe daher andere Sachen in der Zeit gemacht. Aber ich vermute, du warst drin.
Royalismus war nicht so, aber mir ist dann sehr klar gesagt worden, dass ich da hingehen sollte. Und naja, also dann habe ich es nicht geschafft.
Ja, King Charles war heute in meinem Wahlkreis auf dem Wittenbergplatz in Schöneberg auf einem Biomarkt, der extra für ihn abgesperrt worden ist. Auch ein bisschen merkwürdig.
Nee, aber es war, genau, ich wollte hin und dann, ich hatte einen Termin außerhalb und bin dann irgendwie Richtung Bundestag gefahren, hatte extra 40 Minuten eingeplant, aber dann ist direkt vor mir, ist die Straße gesperrt worden, weil der König auf dem Weg in den Bundestag war und dann wurde ich Opfer der Berliner Verkehrspolitik.
Das wird bald alles ganz anders. Aber das ist ein anderes Thema, was wir hier in einer anderen Sendung
haben. Nee, genau. Ansonsten, was ist denn alles so passiert die letzten 3 Monate? Also
die letzten doch auch nicht so viel, glaube ich. War nicht viel los. Kleinigkeiten. Ja. Nee, ist natürlich wahnsinnig viel passiert. So eine kleine Wahl, die in Berlin stattgefunden hat, zwischendurch beispielsweise, die ja auch in den Kommentaren unten gelegentlich schon Thema gewesen ist, der traurige Jahrestag von Putins Krieg gegen die Ukraine, der stattgefunden hat. Und und wir werden, glaube ich, schon heute auch noch mal zumindest kurz über die Ergebnisse des eben schon angesprochenen Koalitionsausschusses sprechen müssten. Es gibt durchaus viele Fragen hier unten, viele Fragen, wie man dafür sorgen kann, dass die FDP weniger zu melden hat. Da müssen wir, glaube ich, gleich noch mal drauf eingehen. Und es gibt Bedarf, dass über Thomas Tuchel gesprochen wird. Das
sage ich ja auch schon lange aus den Kommentaren. Aber ich will, also ein Punkt oder 2 Sachen, die ich hier nochmal kurz erwähnen will, weil wir echt lange nicht geschaltet haben, aber es war mega bewegend, in Kiew zu sein. Also ich war ja mit Rolf Mütze nicht zusammen in Kiew. Das war, also war auch emotional eine Herausforderung, dahin zu fahren. Also das ist so, man denkt dann immer so, ich fahre jetzt in den Krieg, ja, so und wir sind dann da mit einem Nachtzug rübergefahren, 10 Stunden, sind dann morgens in Kiew angekommen, haben irgendwie mit den Klitschkos angefangen, den ersten Termin. So, und ich habe das irgendwie auch schon im Interview mal gesagt, und dann sitzt du da halt im 15. Stock von so einem Rest, also Hotel, und dann geht auf einmal auf den Handys überall der Alarm los. Ja, also die haben ja auch, kennt, glaube ich, viel auch aus Tel Aviv oder aus Israel, dass man so eine Alarm-App hat, wenn irgendwie Raketenanschläge oder irgendwas droht. Ja, und dann guckten alle so in die Handys, in so eine Telegram-Gruppe, und sagten, ach, das sind nur irgendwie russische Kampfflieger, die gerade in Belarus aufsteigen, und waren dann aber so völlig relaxed. Ja, so, das war die erste Situation, wo du gemerkt hast, das ist Krieg. Aber das Krasse war halt, dazwischen war nichts, wo du, kleiner dazu, ein Bier aufgemacht hast. Das zweite war, also den ganzen Tag hast du halt nichts gehabt, wo es nach Krieg aussah. Das Wetter war irgendwie fein, die Straßen waren nicht gerade leer, viele junge Leute. Kiew ist auch echt eine schöne Stadt, ja. Und dann gab es abends halt nochmal die Situation, wo du echt sehr bewusst gemerkt hast, wo du da gerade bist, als wir bei Selenskyj waren, der uns im Präsidentenpalast empfangen hat. Du fährst über 3 Checkpoints, Hintereingang, Handys abgeben, dann rennst du 10 Minuten durch irgendwelche Gänge mit Taschenlampe, ja, überall dunkel. Du siehst irgendwie am Rand immer die bewaffneten Soldaten da rumstehen, Sandsäcke aufgetürmt an der Seite, dass du in so eine Nahkampfsituation reingehen kannst, und dann triffst du Selenskyj da, und da wird dir dann auch bewusst, okay, das ist hier gerade Krieg alles, ne? Aber den ganzen Tag über sonst überhaupt nicht. Und das will ich hier zumindest mal einmal teilen, weil es auf der einen Seite irgendwie ein Highlight war, das mal zu sehen und auch Selenskyj zu treffen, den ich ja wirklich als Person auch beeindruckend finde. Auf der anderen Seite halt totales Lowlight, wenn du dann irgendwie siehst, was da gerade passiert, 2 Stunden. Und wir haben schon häufig drüber geredet, aber das mal erstmal zu sehen, war irgendwie auch heftig. Und das zweite Ereignis, was ich teilen will, ist, dass ich jetzt in der letzten Woche mit Serpil, unser stellvertretenden Parteivorsitzenden Serpil Medyatli, und anderen in der Türkei war und dann politischen Besuch gemacht habe, also unsere Schwesterparteien getroffen habe, die CHP und die HDP, und aber auch im Erdbebengebiet war. Und auch das war sehr bewegend. Also auch, ne, ich meine, wir haben alle jetzt irgendwie genug gelesen wahrscheinlich über dieses Erdbeben und wie groß die Fläche ist und so weiter. Aber wenn du denn da einmal bist und siehst, dass deine Fläche in der Größe Baden-Württembergs, und selbst das kannst du ja nur antizipieren, dass das so riesig ist, weil du ja da nicht irgendwie komplett durchfährst, aber du siehst das halt alles im Erdboden gleich, das ist heftig. Also das ist so, und ich bin auch total stolz, das will ich hier erzählen, dass wir haben ja dann so einen Spendenaufruf gemacht, weil wir in einem Roma-Dorf waren oder in so einem Flüchtlingscamp für Roma-Familien, und die hatten halt nicht mal einen Fußball so ungefähr zum Spielen, die Kids da, und dann haben die uns erzählt, dass so ein Kinderspielplatz da 3.000 Euro kostet. Dann haben wir einen Spendenaufruf gemacht, und ich glaube, es war irgendwie eins der höchsten Spendenaufkommen, das in der SPD jemals gesammelt wurden für irgendwas. Und das ist gelebte Solidarität, und das fand ich mega schön, dass wir da jetzt auch was machen können als Partei und dass wir eben dafür sorgen, dass die Kids in den Lagern da jetzt auch irgendwie Spielzeug bekommen und was auch an Bildung und all das erfahren können. Aber das war schon echt bewegend, da zu sein. Also das sind so 2 Sachen, die will ich hier mal reinschmeißen, weil sie in den letzten 3 Monaten einfach eine große Rolle gespielt haben.
Ja, das wird auch sehr spannend zu beobachten sein in der Türkei, weil da ja im Mai Wahlen anstehen, Präsidentschaftswahlen. Unsere Schwesterpartei, du hattest die beiden, die wir da haben, schon erwähnt, aber unsere Schwesterpartei CHP, die kemalistisch-sozialdemokratische Partei dort, hat jetzt ihren Parteivorsitzenden als den gemeinsamen Oppositionskandidaten aufgestellt, unterstützt von 6 Parteien. Ich glaube, man verrät keine Geheimnisse, wenn man sagt, das ist ein ganz schöner Akt gewesen, diese 6 sehr unterschiedlichen Parteien hinter einem Kandidaten zu versammeln. Und man tritt auch niemandem zu nahe, wenn man sagt, diese 6 Parteien hält in der Breite vor allem zusammen, dass sie alle Erdogan ablösen wollen und sein System, was er sich geschaffen hat, ja auch mit der Verfassungsreform, die er knapp gewonnen hat und die ihm eine sehr krasse Machtfülle verschafft. Und diese Wahl, die steht nun Mitte Mai an, und das ist ganz spannend, muss man fast sagen, weil der nach den Erdbeben hat Erdogan einen Notstand in der Türkei ausgerufen, und dieser Notstand endet jetzt planmäßig 1 oder 2 Wochen vor dem Wahltermin. Und das steht natürlich so ein bisschen zu vermuten, dass wenn die Umfragen für ihn schlecht aussehen oder er realistisch davon ausgehen muss zu verlieren, was sehr gut möglich ist, dass dann der Notstand gegebenenfalls verlängert wird und diese Wahl ausgesetzt wird. Und das wäre natürlich ein weiterer Schritt hin in eine Türkei, die sich Schritt für Schritt für Schritt verabschiedet von sehr hohen demokratischen Standards, die sie mal ausgemacht haben und die Erdogan auch höchstpersönlich an vielen Stellen abgebaut hat. Aber umso wichtiger, dass es jetzt eben auch eine breite internationale Unterstützung gibt beim Wiederaufbau, bei der Linderung der enormen humanitären Katastrophe, die da herrscht, aber eben auch bei der Wiederherstellung der staatlichen Handlungsfähigkeit und damit der Möglichkeit, Wahlen durchführen zu können dort vor Ort.
Ist spannend. 14. Mai wird gewählt in der Türkei. Also Stand jetzt. Und es ist davon auszugehen, dass am 11. April wird eine Entscheidung getroffen über die kurdische Schwesterpartei, die HDP, ob die verboten wird. Die treten jetzt unter einem anderen Namen an, auch ganz clever gemacht. Aber es ist schon krass, welche Möglichkeiten der Präsident da hat. Und ich habe schon das Gefühl, dass nach 20 Jahren echt viele die Nase voll haben, auch Konservative, also AKP-Wähler, dass sie sagen, hier muss was sich ändern. Aber wir wissen eben auch, welche Machtfülle Erdogan die letzten Jahre aufgebaut hat. Also to be continued. Wir werden da sicherlich nochmal drüber reden. Wollen wir ein bisschen über die Ergebnisse, also hast du auch irgendwelche Highlights gerade oder sonst reden wir über den Koalitionsausschuss, da sind ja auch viele Highlights sicherlich für dich drin.
Ja, lass uns erstmal nochmal Koalitionsausschuss und die Ergebnisse machen. Also ich glaube, es gibt Bedarf, dass wir einfach nochmal einordnen. Nach meinem Eindruck sind es zwei Sachen, die ja einfach riesig diskutiert werden. Das sind einmal die Entscheidung zu den Verkehrsthemen. Autobahnen, E-Fuels sind so Stichworte, die viel besprochen werden. Anderes erstaunlicherweise weniger, was eigentlich viel mehr Bedeutung hat. Aber auch die Heizsysteme, ne, zu denen natürlich alle einen Bezug, eine Meinung oder zumindest Fragen haben, weil wir alle wohnen irgendwo und müssen heizen. Und insofern ist da viel, ja, ist da viel Feuer drin im wahrsten Sinne des Wortes, dem, was da beschlossen wurde.
Ich meine, die Kernfrage, die jetzt gerade so im Raum steht, und ich merke, dass wenn ich jetzt gerade mit Journalisten auch rede, ist dann, warum gibt man Klimaschutz auf? Also jetzt mal sehr zugespitzt. Ja, ich vermute mal, das wird bei Lanz gestern auch irgendwie Thema gewesen sein. Und ich sage das hier sehr klar. Ich halte, also ich finde diese Fragestellung schon komplett falsch. Also und also dazu einfach ein paar Gedanken. Ja, das eine ist, dass wir im Koalitionsvertrag schon festgelegt haben, dass wir das Klimaschutzgesetz, ich sage gleich noch was zum Klimaschutzgesetz selbst, dass wir das verändern werden, und zwar genauso, wie wir das jetzt ausbuchstabiert haben. Und ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass damals irgendwer, dass es eine große Protestwelle gab, als man gesagt hat, man macht genau diese Dinge, die wir jetzt beim Klimaschutzgesetz verabredet haben, dass man das damals da reingeschrieben hat. Das gab es nicht. Ja, so. Und das Klimaschutzgesetz, das wir als Sozis ja durchgesetzt haben in der Großen Koalition, das ist ja aus der letzten Legislatur, das ist etwas, wo wir auch sehr, sehr stolz drauf sind. Ja, das ist erstmal sozusagen eine verpflichtende Grundlage für Klimaschutz, und zwar eine, die der Regierung richtig die Daumenschrauben anlegt und auch das Instrumentarium hat, um diese Daumenschrauben richtig festzuziehen, wenn man die Klimaschutzziele nicht erfüllt. Und davon wird null abgerückt. Das ist mir ganz wichtig. Also es ist ja nicht so, dass nicht die Bundesregierung jetzt durch einen veränderten Mechanismus nicht mehr diese Klimaschutzziele erfüllen muss. Es ist auch nicht so, dass man nicht dazu verpflichtet werden kann, verklagt werden kann, dass nicht auch die Regierung gefordert ist, jetzt genau diese Klimaschutzprogramme vorzulegen, die dann auch bedeuten, dass man die Klimaschutzziele einhält. Also alle diese Mechanismen gibt es weiterhin. Das Einzige, was sozusagen die Änderung ist, ist, dass nachdem jetzt ein bisschen komplizierter die einzelnen Sektoren, also Mobilität, Industrie, Energie, Gebäude, man guckt auf die einzelnen Sektoren und sagt, die müssten jetzt das Ziel erreichen, wenn es um CO2-Minderung geht. Da wird geguckt, wie viel haben die geschafft. Und dann muss jeder aus, also es ist auch gar nicht immer so, ich lese jetzt immer ganz viel, dass man sagt, Mobilität liegt dann bei Volker Wissing. Die Wahrheit ist, das ist gar nicht nur Volker Wissing. Also es gibt auch, ich nehme jetzt mal zum Beispiel den Bereich Tourismus, das ist auch Mobilität und das liegt bei Robert Habeck im Ministerium. Also es ist nicht so, dass immer ein Minister für einen Sektor zuständig ist, man hat da die Hauptverantwortung. Aber dass da eben gesagt wird, jeder hat diese Minderungsziele, die muss er auch erreichen, da muss jeder Minister Vorschläge für machen, aber man kann sich dann eben doch gegenseitig in der Regierung unterstützen und sagen, wir schaffen jetzt mehr im Gebäudebereich, das wird angerechnet auf den Verkehrsbereich, oder wir schaffen mehr im Energiebereich, das wird angerechnet auf den Verkehrsbereich, aber die Gesamtziele in der CO2-Minderung bleiben. Und das ist auch völlig klar gewesen für uns als SPD, dass wir davon nicht abrücken. Insofern muss ich immer sagen, empfinde ich das gerade schon ein bisschen komisch, wenn ich jetzt in diesen Stunden lese, dass man vom Ziel des Klimaschutzes abrückt. Definitiv nicht der Fall. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass in dem Paket, was da verhandelt wurde, noch viele Sachen sind, die on top Klimaschutz draufpacken. Also es gibt eine Regelung, die hat noch gar nicht so viel Beachtung gefunden, wenn es zum Beispiel darum geht, das Naturschutzrecht zu verändern und zu gucken, wie wir Ausgleichsflächen heute zusammenlegen, also wie man die stärker bündeln kann und dafür sorgen kann, dass die Biodiversität gestärkt wird anhand von größeren Flächen auch. Ja, also das kann addiert werden, das kann zusammengebracht werden. Wir werden eine Bundesbehörde schaffen, die dann auch das viel zentraler plant, als das heute der Fall ist. Und man lässt die Kommunen damit nicht im Stich und schafft größere zusammenhängende Flächen. Und was wir auch machen, ist, dass wir nochmal den Turbo einlegen beim Thema Ausbau der Erneuerbaren. Also nicht nur, dass man sagt, die sollen auch entlang von Autobahnen sein, sondern die sollen generell kann geguckt werden, dass die Kommunen mehr Möglichkeiten bekommen, Flächen für Photovoltaik und Windenergie zur Verfügung zu stellen, dass das beschleunigt wird, dass wir generell auch gucken, dass Erneuerbare schneller ausgebaut werden können. Also ich finde, das sind alles Sachen, die eher helfen, Klimaschutzziele zu erreichen. Und deswegen wundere ich mich, dass ein bisschen jetzt Sachen noch klein geredet werden, aber das gehört vielleicht zum politischen Hin und Her damit dazu.
Lars hat den entscheidenden Punkt gesagt, an den CO2-Einsparzielen der Regierung, und zwar qua Gesetz, hat sich 0,0 geändert und wird sich 0,0 ändern. Das war uns ja auch wichtig, als wir dieses Klimaschutzgesetz 2019 gegen erbitterten Widerstand von CDU, CSU durchgesetzt haben. Und das muss und darf man dazu sagen, mit erheblichem Druck von der Straße. Ja, also ich will uns das jetzt hier gar nicht exklusiv ans Revers heften, sondern das sind die ganz großen Zeiten von Fridays for Future gewesen. Da gab es unglaublich viel Druck, dass jetzt endlich Klimaschutz per Gesetz auch vorankommen muss. Und das hat dazu geführt, dass selbst die Union am Ende nicht mehr anders konnte. Und in diesem Gesetz ist festgelegt, dass wir uns nicht einfach nur Mühe geben, so viel wie möglich einzusparen, sondern dass festgelegt ist für jeden dieser Sektoren, wie viel von Jahr zu Jahr es weniger werden muss. Und nun gibt es aber eben die Bereiche, bei denen ist es ein bisschen einfacher, auch wirklich Schritt für Schritt, Jahr für Jahr in ähnlich großen Schritten die Emissionen abzubauen. Dann gibt es andere Bereiche, beispielsweise eben den Verkehrsbereich. Da gibt es riesige Einsparpotenziale und die müssen auch gehoben werden, aber die können nicht von heute auf morgen gehoben werden. Denn Autos und Gebäude teilen in unserem Land eine Tatsache miteinander. Die sind nämlich alle schon da. Und all die Autos, die in einem Jahr hier verkauft werden und all die Gebäude, die in einem Jahr neu gebaut werden, sind nur ein Bruchteil von denen, die sich schon in unseren Nachbarschaften befinden. Und deswegen ist die Möglichkeit, den Fuhrpark der Bundesrepublik Deutschland, 48,5 Millionen zugelassene Kfz und die Masse an Gebäuden umzustellen, zu dekarbonisieren, auf klimaneutral umzustellen, die ist nicht in ein oder zwei Jahren gegeben, egal wie viel Geld wir in die Hand nehmen, weil das hat mit Dienstleistungen zu tun, da müssen Motoren ausgetauscht werden, da müssen Sanierungen vorgenommen werden und so weiter. Das kann man nicht einfach per Knopfdruck bestellen, sondern das dauert seine Zeit. Und deswegen ist zum Beispiel den Kfz-Bereich in Deutschland auf E-Mobilität umzustellen, was wir ja wollen. Wir sind nicht Team E-Fuels in der SPD. Wir glauben nicht, dass E-Fuels in 15 Jahren die Rettung sein werden. Es gibt ein paar andere in der Regierung, die sind davon sehr überzeugt. Wir sind genauso wie alle, die sich auch in der Industrie und in der Praxis damit beschäftigen, klar davon überzeugt, dass elektrische, grün-elektrische Mobilität in der Masse die Zukunft ist. Aber dafür muss jetzt eben vorbereitet werden, dass die großen Automobilhersteller in Deutschland in wenigen Jahren massenhaft Autos produzieren, die dann auch Menschen mit normalen Einkommen sich leisten können. Wer heute bei VW oder geschweige denn bei Audi oder bei BMW versucht, E-Fahrzeuge zu kaufen, findet dort keine für den Geldbeutel eines Normalverdieners oder einer Normalverdienerin in Deutschland. Deswegen haben wir kaum 1 Million E-Fahrzeuge bei uns, wollen aber bis 2030 15 Millionen davon haben. So, und deswegen wollen wir, dass Wissing, der hier unten viel angesprochen wird, der Verkehrsminister in den Kommentaren, dass der alles dafür tut, dass diese 15 Millionen E-Autos 2030 auf der Straße sind. Ob er dafür fürs nächste Jahr oder fürs übernächste Jahr nun 5, 6 oder 7 Millionen Tonnen CO2 eingespart hat, ist nicht unwichtig, aber muss ein Stück weit zurückstehen hinter der Tatsache, dass er bis 2030 und 2035 seine großen Zwischenziele erreicht haben muss. Und deswegen stellen wir jetzt die Betrachtung, wie mit diesem Verkehrssektor umgegangen wird, ein bisschen umgucken, ein bisschen langjähriger, weil wir glauben, dass wir dadurch die großen Potenziale gehoben bekommen. So, das ist komplexe Materie, das ist uns klar. Das sieht nach außen erstmal so aus, dass man das sich jetzt irgendwie einfacher macht oder die Ziele kleinrechnet. Das ist aber nicht der Fall. Es ist keine Tonne weniger Einsparung, die wir uns vornehmen, als wir das bis letzte Woche noch getan haben. Keine einzige.
Ich gucke gerade so ein bisschen, wie die Reaktionen sind, so, aber ich sehe jetzt gar nicht so viel Nachfrage. Es kommen diese ganzen pauschalen Vorwürfe, warum knickt die ein? Aber sorry, Leute, wenn ihr ins Detail reingeht und Kevin und ich haben jetzt versucht, das so ein bisschen zu erklären, dann sieht man eben schon mal ein bisschen wegkommen von dieser Überschriftenebene, die wirklich ambitionierten Ziele bleiben. Da wird die Regierung dran gemessen und die sind, und das hat Kevin auch gesagt, die sind gesetzliche Grundlage und daran hat sich nichts verändert, wirklich gar nichts. Ja. Willst du was sagen?
Genau. Also, das ist auch rechtsverbindlich.
Ja, ich meine, es ist ein bisschen dein Fachbereich. Ich kann sagen, das war für uns ein wichtiger Punkt in den Verhandlungen, dass wir also ein bisschen Unsicherheit auch aus den letzten Wochen rausnehmen, ja? Dass die Leute wissen, es wird nicht die Situation geben, wo irgendwie 2024 dann auf einmal jemand vor der Haustür steht und die Gasheizung rausreißt. Also zur Fairness gehört, das war nie geplant. Ja? Da sind Sachen auch im Umlauf in der öffentlichen Debatte gewesen, die einfach sehr faktenfrei waren. Aber es hat schon eine große Unsicherheit gegeben, das muss man eben auch sagen. Und wir haben es ja dann im Beschlusspapier nochmal ein bisschen konkretisiert. Das ist kein Gesetz, das ist jetzt auch noch nicht das Regierungshandeln. Aber da es dein Fachbereich ist, sag doch einfach mal ein paar Sachen dazu.
Ja, ein Satz noch zu den Autobahnen, weil die gerade auch noch angesprochen werden und wir eben im Verkehrsbereich unterwegs waren. Da kursiert jetzt die Zahl, auch hier in den Kommentaren, von 144 neuen Autobahnen. Das ist Quatsch. Es wird kein 144, es wird auch nicht 10 neue Autobahnen geben, sondern es geht um eine Liste, die es gibt, mit insgesamt 144 Teilprojekten. Das ist also so ein Teilprojekt, das kann man sich mal so alltäglich vorstellen. Das ist ungefähr die Strecke zwischen zwei Autobahnabfahrten. Sowas ist ein Teilprojekt beispielsweise. Und solche Listen gibt es. Diese Teilprojekte stehen im Bundesverkehrswegeplan. Das ist der langjährige Plan der Bundesrepublik Deutschland, wie wir die verschiedenen Verkehrswege, Schiene, Straße, Wasser entwickeln wollen. Und diese 144 Projekte haben einen besonderen Status. Sie haben eine besondere Dringlichkeit, die mal für sie festgestellt worden ist. Und der Koalitionsausschuss hat jetzt entschieden, wir wollen den Weg freimachen, dass diese 144 Projekte theoretisch sehr schnell gebaut werden können, wenn, und das ist der entscheidende Punkt, die Bundesländer, in denen die Projekte liegen würden, das tatsächlich auch wollen. Es ist nicht beschlossen worden, dass jetzt 144 Stücken Autobahnen in Deutschland gebaut werden, sondern dass wir beschleunigt die Möglichkeit schaffen, wenn die Länder vor Ort, und das sind ganz vielfach grün mitregierte Länder, da geht es um ganz viele Projekte in Nordrhein-Westfalen, in Hessen und in Baden-Württemberg, wenn die sagen, ja, auch wir finden, das ist hier vor Ort auch für Mobilität, für Teilhabe, teilweise sogar auch fürs Klima, ein sinnvoller Beitrag. Ich gehöre auch zu denjenigen, die sagen, mir ist keine Studie bekannt, die sagt, dass mehr Autobahnbau am Ende irgendwie automatisch zu weniger Stau und weniger Emissionen sorgt. Man sollte es sich jetzt wirklich nicht schöner reden, als es ist. Aber es gibt die Regionen in Deutschland, da fehlen Lückenschlüsse in Autobahnen. Und das führt ja nicht dazu, dass Leute nicht ins Auto steigen, sondern es führt dazu, dass irgendwo eine Autobahn zu Ende ist. Und dann juckeln die 20 Kilometer über die Dörfer mit ihren Verbrennerautos, fahren durch die Ortschaften, um dann am anderen Ende wieder auf die Autobahn raufzufahren. Ob das jetzt wirklich im Sinne des Erfinders ist, das glaube ich nicht. Also das einmal zu dem Thema mit den Autobahnen. So, und die Heizsysteme, Lars hat recht, das ist keine neue Erfindung, sondern das Gebäudeenergiegesetz, was in Deutschland regelt, wie Gebäude beheizt werden können und wie effizient sie sein müssen, das gibt es schon lange. Und schon im Koalitionsvertrag vor anderthalb Jahren haben wir gesagt, in puncto Heizungen wollen wir dieses Gesetz verschärfen. Wir wollen, dass Leute, die heute neue Wohngebäude bauen, ab 2025 verpflichtet werden sollen, nachhaltige Heizanlagen einzubauen. Das kann eine Wärmepumpe sein, können aber auch Biomasseheizung und anderes sein. Und als Putin die Ukraine überfallen hat vor einem Jahr, haben wir gesagt, okay, wir müssen noch schneller unabhängig werden von fossilen Energieträgern und eben gerade auch Gas aus Russland. Wir ziehen das Ganze jetzt noch mal ein Jahr vor. Wir wollen schon ab 2024, dass jede neu eingebaute Heizung eine zumindest zwei Drittel regenerative ist. Und das habt ihr jetzt im Koalitionsausschuss noch mal bestätigt. Das ist keine neue Information. Robert Habeck wird nicht kommen und irgendwem eine funktionierende Gasheizung aus dem Keller rausreißen. Und wenn nächstes Jahr eine Heizung bei jemandem kaputt geht und man hängt noch nicht an einem kommunalen Wärmenetz dran, dann wird auch keiner einem sagen, tja, hast du Pech gehabt, jetzt musst du dir für 30.000 oder mehr Euro eine Wärmepumpe kaufen, sondern dann wird man Lösungen finden, ja, wie das lebenspraktisch funktioniert und wie auch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse berücksichtigt werden. Wir wissen, dass ein Ende 70-jähriges Ehepaar keinen Kredit mehr bei der Bank bekommt. Und natürlich werden wir nicht zulassen, dass die im hohen Alter aus ihrem Haus rausfliegen, weil sie keine neue Heizung mehr kaufen konnten. Da wären wir ja schön bescheuert. Was Schlimmeres kann man dem Klimaschutz gar nicht antun, als solche Beispiele zu schaffen. Das werden wir jetzt alles gesetzlich regeln. Aber was wir nicht tun werden, und das muss man eben der politischen Konkurrenz und auch dem einen oder anderen in der Koalition sagen, was wir nicht tun werden, ist, nur weil es kompliziert ist und weil das Leben bunt und vielfältig ist und viel geregelt werden muss, am Ende zu sagen, ach, dann lassen wir es sein. Dann bleiben wir einfach bei ganz vielen Gasheizanlagen und Ölkesseln in Deutschland und dann hat das Klima leider Pech gehabt. Ja, und das ist für mich einfach wichtig von diesem Koalitionsausschuss. Da sieht man so ein bisschen, wie Politik funktioniert. Dieselben oder zur selben Zeit wird gesagt, beim Verkehr seid ihr nicht ambitioniert genug. Ihr schleift die Klimaschutzziele, ihr verratet das Klima. Und im selben Moment kriegt man von der anderen Seite links und rechts einen um die Ohren gehauen, dass wir ja viel zu schnell die Heizsysteme in Deutschland umstellen würden und dass man doch Klimaschutz nicht so mit der Brechstange machen dürfe. Und die Wahrheit liegt wie so oft auch hier wahrscheinlich ein bisschen in der Mitte.
Nicht zu ergänzen. Aber es ist schon ein bisschen irre, wie die Diskussionen dann manchmal laufen. Ne? Also das ist so, also ich war jetzt irgendwie letzte Woche einen Tag im Wahlkreis und habe da ein paar Debatten geführt und sag mal, dieses Bild, dann steht spätestens am 2. Januar 2024 der Robert persönlich vor der Tür und mit dem Hammer und baut die Heizung aus. Das hat sich festgesetzt. Und so, und ich meine, wir haben bewusst auch diesen Satz rein formuliert, niemand wird im Stich gelassen. Also das ist ja so das, worum es geht, ja. Und du merkst dann aber natürlich auch, ich weiß nicht, wie du zum Beispiel, Kevin, das ist jetzt ein Thema, das grenzt jetzt so dran, aber wie du zum Beispiel interpretierst dieses Abstimmungsergebnis bei dem, ist das ein Volksentscheid gewesen oder ein Bürgerentscheid oder wie heißt das Berlin klimaneutral 2030?
Volksentscheid.
Also wo ich jetzt immer schon irgendwie so ein Fragezeichen dran habe, ob das Quorum erreicht wird, ja, also ob da genug Leute hingehen. Aber ich hätte nie gedacht, dass so viele hingehen, um mit Nein zu stimmen. Also das war ja ein bisschen weniger als hingegangen, so mit Ja zu stimmen. Und das gibt mir schon zu denken. Also ich jetzt dadurch, dass ich jetzt irgendwie echt so im Koalitionsausschuss quasi gebunden war, die Woche habe ich da jetzt gar nicht so viel Debatten drüber verfolgt, was es da jetzt auch für Auswertung gibt, warum ist das so ausgegangen, mit welcher Motivation sind die Leute denn gegangen, mit Nein gestimmt. Aber man muss halt schon aufpassen, und das sage ich jetzt nicht aus irgendeiner Form der Ängstlichkeit raus, sondern erstmal nur analysierend, warum stehen da so viele Leute auf und sagen bewusst, nein, wir wollen nicht, dass Berlin 2030 schon klimaneutral ist. Also man kann ja eigentlich gegen dieses Ziel kann man ja nichts haben, außer dass man sich halt fragt, ist das realisierbar, umsetzbar, wie kriegt man das hin? So und da frage ich mich eben schon, ob genau solche Debatten, wie wir sie dann irgendwie bei den Heizungen erlebt haben, oder sozusagen auch Sonntagsfahrverbote, keine Ahnung was, ob dann sich Leute so bedroht, also bedroht in Anführungsstrichen, von der Aussage Klimaschutz, dass man sagt, ja, jetzt müssen wir mal dagegen sein, jetzt müssen wir mal ein Stoppschild setzen. I don't know, ich weiß es nicht. Also kannst du da ein bisschen was zu sagen aus der Berliner Perspektive auch?
Ja, wenn ich die beiden Sachen zusammennehme, die Entscheidung, also diesen Volksentscheid in Berlin und sein Ergebnis, ne, also du hast es gesagt, ganz knappe Mehrheit für das Ziel der Initiative, aber zu wenig Leute, die dafür abgestimmt haben insgesamt. Deswegen ist es gescheitert, wenn man so möchte. Und gleichzeitig jetzt die Debatten rund um den Koalitionsausschuss mit Verkehr und Heizung, die wir gerade schon so ein bisschen wiedergegeben haben. Wenn ich das beides zusammennehme, wird für mich eines sehr, sehr klar. Die Leute wollen wissen, wie es ganz konkret sich auf ihren Lebensalltag auswirkt, was das bedeutet und wie Dinge ersetzt werden, die nicht mehr sein sollen. Und wer das nicht beantworten kann oder nicht allzu konkret beantworten kann oder beziffern kann, wenn es um Kosten geht, der wird Schwierigkeiten haben, Zustimmung für seine Maßnahmen zu finden. Das, was die Initiative in Berlin zur Abstimmung gestellt hat, baut auf ein bestehendes Gesetz. Also es gibt ein Klimaschutzgesetz in Berlin, was wie in den meisten Bundesländern vorgibt, 2045 möchte das Land Berlin klimaneutral sein. Und deren Bestreben war jetzt, in dem Gesetz 45 zu streichen und durch 30 zu ersetzen. Sie haben aber ganz bewusst gesagt, was das dann in der Umsetzung bedeutet, also wie man die öffentlichen Verkehre in Berlin umstellen muss, ob wir dann gar keine Gebäude mehr bauen können und so weiter, will ich jetzt gar nicht fantasieren. Das muss dann später die Politik gemeinsam mit der Stadtgesellschaft entscheiden. Das heißt, die Leute sollten auf dem Stimmzettel sagen, ich will, dass wir 15 Jahre früher klimaneutral sind, aber in Unkenntnis darüber, was die Politik dann entscheiden wird, was das in meinem Alltag bedeutet, ob ich dann mein Auto nicht mehr bewegen darf und so weiter. Ne? Also ich sind jetzt so Bilder, die Leute ja dann im Kopf haben. Und da haben einfach viele, insbesondere nicht nur am Stadtrand, sondern schon in den mittleren Stadtlagen gesagt, nee, das ist mir zu unsicher. Und da müssen wir auch mit der Sprache aufpassen. Ich habe dann häufig Berichte gelesen, in denen stand, die Hälfte der Stadt habe gegen Klimaschutz oder gegen die frühere Erreichung der Klimaschutzziele gestimmt. Also ich glaube, viele von denen, die da abgestimmt haben, haben weder was gegen Klimaschutz noch gegen das frühere Erreichen von Klimaschutzzielen. Aber ich würde mal unterstellen, sie wollten nicht die Katze im Sack kaufen und nicht wissen, was das am Ende bedeutet. Diese Haltung kann man immer noch kritisieren. Man kann sagen, es ist so dramatisch, dann muss man halt im Zweifel die Katze im Sack kaufen und sich politisch engagieren dafür, dass die Folgen nicht so schlimm werden. Das kann man alles so sehen. Aber die sind eben zu dem Schluss gekommen, das ist mir zu blumig im Moment, was hier passieren wird. Und so sehen wir es jetzt bei den Beschlüssen im Koalitionsausschuss auch. Was besprochen wird öffentlich, sind die ganz konkreten Sachen. Was ist mit meinem Auto? Was ist mit den Straßen? Was ist mit meiner Heizung? Was kaum besprochen wird, sind die krassen Beschlüsse, die ihr da gefasst habt, zur Beschleunigung von Windkraft- und Photovoltaikanlagenbauten, zur Instandsetzung von Brücken. Wir haben ein Riesenproblem in Deutschland, dass zum Beispiel die super tonnenschweren Bauteile von Windrädern, die kommen nicht an ihren Bestimmungsort, weil so viele Brücken in Deutschland marode sind und die Schwerlasttransporter da nicht drüber fahren können. Das ist ein Riesenproblem, wird aber aus nachvollziehbaren Gründen jetzt im Moment kaum besprochen, denn wem gehört schon in Deutschland ein Schwerlasttransporter? Wer hat eine Ahnung davon, was das im Moment gerade bedeutet? Also ich finde das interessant zu sehen, was schafft es an den Abendessentisch zu Hause und was läuft unterm Radar?
Ja, ich bin morgen in Lüdenscheid bei der mittlerweile, glaube ich, berühmtesten Brücke, die jetzt ja auch irgendwie gesprengt wird irgendwann im Mai, glaube ich. Aber mal gucken. Also das zeigt eben auch, wie krass der Reformstau ist, dass Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, was ja auch alles drin ist in den Beschlüssen des Koalitionsausschusses, wo wir viel schneller werden müssen. Ich habe das jetzt gerade nur für den Bereich von der erneuerbaren Energie gesagt und du hast es für Straße angesprochen, wo ja nochmal wichtig ist, dass es überhaupt nicht um neue Sachen geht, sondern um Dinge, die eh schon längst beschlossen sind, dass man sie macht und wir nur gucken, ob wir ein Turbo reinkriegen. Aber gerade bei Brücken, das ist ein Riesenproblem. Und in Lüdenscheid, die Brücke führt dazu, ich bin morgen auch in einem Industrieunternehmen da, bei denen laufen gerade die Arbeitsplätze, Arbeitnehmer weg, weil die jetzt gerade jeden Tag irgendwie 1,5 Stunden einen Umweg fahren müssen und dann sagen, dann arbeite ich halt woanders, ja, wenn ich nicht mehr über diese Brücke fahren kann. Und Infrastruktur ist halt sehr nah an der Lebensrealität, dass Infrastruktur das beeinflusst. Und wir gucken müssen, wie wir bei dem Thema dann auch vorankommen müssen. Und da sind wirklich gute Sachen drin. Aber mal gucken, wie jetzt Debatten die nächsten Tage laufen.
Ja, Lars, wir begrüßen hier gelegentlich Celebrities aus Kultur und Medien. Und ich muss jetzt auch mal kurz jemanden begrüßen, was mich sehr freut. Und zwar darf ich hier den österreichischen Botschafter in Deutschland, Michael Lienhardt, begrüßen, der uns gerade zuguckt. Das ist mir deshalb ein besonderes Anliegen, weil ich als stellvertretender Vorsitzender der deutsch-österreichischen Parlamentariergruppe kürzlich gerade in Wien zum Besuch dort gewesen bin und mir die deutsch-österreichische Freundschaft sehr am Herzen liegt. Deswegen wollte ich das hier mal einfließen lassen. Herzlich willkommen in unserem
Wien ist schön.
Nicht nur Wien, aber
gut, Koalitionsausschuss, Haken dran.
Würde ich schon sagen, ne? Also wird uns hier auch in diesem Format sicherlich noch weiter beschäftigen, weil ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, der Koalitionsausschuss ist kein Gremium, was irgendwo in unserer Verfassung vorgesehen ist, ne? Also nur weil ihr dann Papier beschlossen habt, ist es noch nicht Gesetz, sorry, sondern das muss jetzt alles noch gemacht werden.
So, Fußball, tja.
So, jetzt aber
soll ich sagen?
Ja, du bist Verwaltungsrat beim
FC Bayern. Naja, ich mag Julian Nagelsmann, aber anscheinend hat es da irgendwo nicht mehr gestimmt. Ich glaube nicht, dass so eine Entscheidung aus dem hohlen Bauch raus getroffen wird von Kahn und Salihamidzic und anderen, die daran beteiligt waren. Vielleicht erfahre ich die Gründe irgendwann mal, vielleicht erfahren wir sie. Thomas Tuchel ist auf jeden Fall ein spannender Trainer und ich bin gespannt, wie am Samstag der Einstieg sein wird gegen Borussia Dortmund. Also ich gehe davon aus, dass wir gewinnen, aber es wird sicherlich ein sehr spannendes Spiel. Und ich sehe, hier wird auch gerade liebe Grüße an Serdar, der mit war in der Türkei. Mein persönlicher Held dieser Türkei-Reise ist, weil er als Rettungssanitäter im Flieger Erste Hilfe und Notversorgung leisten konnte. So viel will ich zu dem Thema zumindest erzählen. Der Rest gehört hier nicht her, aber das war wirklich sehr bewegend. Genau, aber es auch, der hat auch Fußball-Ahnung und schreibt hier natürlich, dass Bayern gewinnt am Samstag. Keine Ahnung, hast du eine Meinung zu Nagelsmann Tuchel?
Nee, nicht wirklich. Also es sind jetzt beides nicht so diejenigen, die ich als Erste auf meiner Shortlist nennen würde, wenn ich meine drei sympathischsten Fußballtrainer nennen müsste. Also meine ich auch gar nicht als Vorwurf, aber ich glaube, so ab so einem gewissen Level an modernen, jüngeren Fußballtrainern finde ich das immer so verbohrt und ein bisschen speziell. Also ich bin jünger als du, aber ich bin halt auch so mit Leuten tick. Aber ich bin halt auch eher so mit der Generation Ottmar Hitzfeld und ähnlichem groß geworden. Und das hatte mal so eine gemütliche Herzlichkeit ausgestrahlt. Und das haben die halt alle irgendwie gar nicht. Die sind ganz schön, die wirken ganz schön nerdy und verbissen auf so eine gewisse Art. Ist natürlich beeindruckend, was die auch in jungen Jahren erreicht haben an Trainerstationen. Aber als Identifikationsfiguren taugen sie mir jetzt nicht so richtig gut. Alle beide nicht.
Ja, komm. Also, was sind denn deine Trainer? Hitzfeld, Heinkes, Beckenbauer?
Nee, Beckenbauer, dafür bin ich dann wirklich zu
jung. Super Typ. Ich habe letztes Jahr die Biografie gelesen von Hermann Gerland. Super Typ, ja.
Absolut. So, Volker Finke ist, glaube ich, gerade 75 geworden, war jetzt kürzlich mal wieder in den Medien. Also gibt ja schon so Leute, die da wirklich so eine Trainer-Ära einfach geprägt.
Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das Samstag wird und wenn der Tuchel da jetzt irgendwie mit 4-0 Dortmund wegputzt und dann natürlich noch gegen Manchester City das schafft, dann ist er wahrscheinlich gottgleich. Wenn er das nicht schafft, dann wird es ihm nicht den Job kosten, aber dann werden alle sagen, das hätte Nagelsmann auch gekriegt und hingekriegt. Also mal gucken, wie es wird. Aber es ist halt schon krass, ne? Also das irgendwie so. Ich war in Goslar auf einem Termin und hatte mein Handy aus. Ich habe in der Kirche geredet vor irgendwie knapp 200 Leuten, haben über Krieg und Frieden diskutiert und war ein echt schöner Termin auch. Und dann bin ich danach ins Auto, habe mein Handy angemacht und kriegte dann die Eilmeldung, dass Nagelsmann jetzt fliegt. Und da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, ich meine, wir stehen irgendwie Champions League im Viertelfinale. Wir sind jetzt in der Meisterschaft, aber wir sind auch nicht so schlecht platziert. DFB-Pokal noch drin. Irgendwie alles ist gut. Und dann zeigt aber auch, wie krass das Fußballgeschäft mittlerweile ist und wo man drauf achten muss und was alles da eine Rolle spielt. Lass uns mal ganz kurz, weil wir müssen jetzt gleich zum gleichen Termin, aber was steht bei dir so die nächsten Tage noch Spannendes an?
Wir gehen ja jetzt langsam in die Osterpause rein, was ja, muss man immer dazu sagen, nicht bedeutet, dass der politische Betrieb Pause macht, aber es gibt zumindest keine Sitzungswochen im Bundestag. Ich werde allerdings auch mal ein paar Tage wegfahren. Ich fahre morgen Nachmittag nach Bremen. In Bremen ist ja im Mai Landtagswahl, Bürgerschaftswahl für Bremen und Bremerhaven. Und ich bin jetzt zu meinem ersten Wahlkampfunterstützungseinsatz für die SPD im Land Bremen dort. Mache dort Türwahlkampf auch am Samstag mit Andreas Bovenschulte, dem Bürgermeister von Bremen und Präsident des Senats. Man muss wirklich diese lokalen Besonderheiten, wie die Titel da sind, das muss man sich immer vorher genau angucken, sonst tappt man in ganz große Fettnäpfchen rein. Genau, und werden ein paar Bremer Medien dann noch vor Ort besuchen und macht da Infostände, Besuch mit dem Kollegen Falk Wagner, der die Baupolitik dort in der Bürgerschaft für die SPD macht. Wir besuchen ein neues Stadtquartier, was da entwickelt wird. Ja, also ich bin im hohen Norden unterwegs, habe Freitagabend, morgen Abend noch eine Veranstaltung mit der Juso-Hochschulgruppe in Bremen. Ja, und dann versuche ich Montag hier in Berlin so ein bisschen klar Schiff zu machen, Schreibtisch leer zu kriegen, noch so ein paar letzte Dinge auf den Weg zu bringen. Und dann werde ich auch übers Osterwochenende einfach mal ein paar Tage rauskommen aus Berlin. Und das ist auch dringend nötig.
Ich fahre morgen nach, Nordrhein-Westfalen.
Was steht bei dir an?
Habe ich ja gerade schon gesagt. Ich bin in Lüdenscheid, mache abends ein Klingbeil im Gespräch. Also das ist so mein Talk-Format, wo wir dann irgendwie, keine Ahnung, meistens sind so um die 150, 200 Bürgerinnen und Bürger da und die dürfen mir dann alle möglichen Fragen stellen und ich versuche das dann halbwegs gut zu beantworten. Davor besuche ich eben noch einen Industriebetrieb, habe noch eine Aufnahme für so eine YouTube-Show vorher und genau, und dann geht es abends irgendwie noch nach Düsseldorf, glaube ich, oder sowas. Und ich mache auch über Ostern ein paar Tage Pause. Ich muss mich vom Koalitionsausschuss erholen. Nee, keine Ahnung, ich achte schon, weiß ja auch drauf, dass immer mal Pause kriegt. Aber gleich sind wir jetzt, also Kevin und ich werden uns gleich jetzt echt sehen, wenn wir uns beim A-Kamin treffen. Das kann man vielleicht nochmal kurz erklären. Der A-Kamin, ich weiß gar nicht, warum das Kamin, glaube ich, weil es Kaminzimmer ist oder sowas. I don't know. Also morgen ist Bundesrat und am Vorabend des Bundesrates treffen sich dann immer die Ministerpräsidenten in ihren Vorbereitungsrunden. Ich habe mir schon tausendmal erklären lassen, warum SPD A ist. Also wahrscheinlich, weil wir die beste Partei sind. Beste Partei.
Gute Klasse A. Das ist einfach
vorne. Genau. Wenn die CDU-Ministerpräsidenten sich treffen, ist das wahrscheinlich Z oder sowas. Aber nee, und dann sitzen wir gleich jetzt mit den Ministerpräsidenten zusammen. Bundeskanzler, Parteivorsitzenden, Generalsekretär, Fraktionsführung. Und besprechen so ein bisschen die aktuellen Themen. Ich denke mal, da wird es auch nochmal um den Koalitionsausschuss gehen. Da geht es um die Themen, die morgen im Bundesrat eine Rolle spielen und andere Themen. Und da sitzen wir dann gleich nebeneinander und führen die K-Frage weiter, nur ohne euch.
Genau. Und ohne euch, ohne Bild, ohne Ton, zumindest nichts, was aufgenommen wird. Vielleicht machen die anderen das dann irgendwann mal mit, wer weiß. Genau, das steht
Kevin,
jetzt noch an.
Es war total schön, mal wieder zu quatschen. Ich merke auch in den Kommentaren, dass sich ein paar Leute doch gefreut haben, dass wir immer wieder da sind. Gerade in dieser Woche war es gut. Wir hatten ja schon länger verabredet. Wir wussten nicht, dass der Koalitionsausschuss so wird, wie er wird, als wir verabredet haben, dass wir heute reden. Aber es macht schon Sinn, manchmal hier Dinge einzuordnen. Schön, dass wir ein positives Feedback bekommen haben. Ich werde jetzt nicht sagen, wir sollten das häufiger machen, weil wir es eigentlich beide wissen und wir jetzt mal gucken, wie wir dann Termine hinbekommen, auch in Zukunft. Und ab morgen, weil das auch gerade jemand gefragt hat, morgen, übermorgen gibt es das Ganze dann auch als Podcast zum Hören. Das ist nicht nur hier auf Instagram, sondern die K-Frage kann man noch nach. Und weißt du, was wir komplett vergessen haben? Die K-Frage. Also wahrscheinlich haben jetzt irgendwie Fabian und Bianca und Benny irgendwo rumgesessen und hatten eine K-Frage vorbereitet. Aber ich bin so raus, ich habe die K-Frage vergessen.
Ja. Wir müssen es auch wieder lernen. Also danke, dass ihr uns bei unseren Gehversuchen hier begleitet habt. Beim nächsten Mal sind wir dann wieder normal einsatzfähig und können auch eine K-Frage.
Ich vermute, die Frage war einfach, wie bewertet ihr die Ergebnisse des Koalitionsausschusses? Und das haben wir ja schon eingeordnet, ohne dass wir die Frage schriftlich geschenkt bekommen haben.
Super Politiker-Antwort. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich möchte gerne auf die antworten, die ich vorbereitet habe.
Oder die Antwort auf die K-Frage ist
alles klar.
CB.
Oder 42.
Ahoi.
Je nachdem.
Tschüss.
Ahoi.